Ja, gut. Also das Unvermeidliche ist geschehen. Wir haben heute Abend Live-Chat bei Jetzt TV und ich heiße euch dazu ganz herzlich willkommen. Natürlich auch Bela und Sebaseto, der im Hintergrund als gute, treue Seele überwacht, dass wir hier keine Dummheiten machen. Und was natürlich schwer ist in Bezug auf Wahrheit. Also wann immer man in Wahrheit ist, ist es auch nicht so leicht, Dummheiten zu machen. Aber die Wahrheit sollte nicht nur dazu dienen, keine Dummheiten zu machen, sondern sich wirklich was zu gönnen, also Qualität im Leben, sich zu gönnen und dabei dann das auszureizen, was das menschliche System zur Verfügung hat, sodass man wirklich zum Leben Ja sagen kann, was andernfalls recht schwierig ist. Also schwierig ist es, mit der Vergänglichkeit zu sein, die der Körper ist und alle anderen Erfahrungen ebenfalls. Und das gibt ja schon mal die Richtung vor, um die es hier bei uns geht, nämlich jenseits dessen, was so aussieht, als wäre es die Wahrheit, nach der Wahrheit zu schauen, also nach dem zu schauen, was wirklich wahr ist. Und damit haben wir ja schon deutlich gesagt, dass das, was hier sichtbar ist und inklusive uns, eigentlich nicht wahr ist. Und mit der Frage werden wir uns vermutlich heute Abend auseinandersetzen. Im besten Falle zusammensetzen. Während das ja nicht möglich ist, wir sitzen ja immer schon zusammen. Es erscheint nur so, als wären wir voneinander getrennt, aber nur solange wir denken, dass wir diese Form mit all den Inhalten sind, erscheint das so. Aber in Wirklichkeit müssen wir uns nicht zusammenfinden, weil die Idee, sich zusammenzufinden, während man nicht voneinander getrennt ist, auch schon ein wenig absurd ist. So, daraufhin haben wir ja schon, oder aufgrund dessen haben wir ja schon auch gesagt, dass es keine Trennung gibt und dass es dann auch uns nicht gibt. Und na, das ist schon mal eine leichte Provokation und vielleicht ein guter Start in den Satsang heute Abend. Nach dem Motto, dir sagt jemand, du bist nicht. Ja, cool. So bei der ersten Bekanntschaft gleich. Mit der Tür ins Haus oder mit dem Haus in die Tür, je nachdem, wer was davon will. Ja, überfordert bist du noch nicht. Das ist schön. Es kann auch sein, dass man als Mensch von seiner eigenen Anwesenheit überfordert ist, aber das ist zum Glück ja nicht der Fall und von daher werden wir heute Abend sicher eine gute Zeit haben.
Ja.
Und wenn nicht, haben wir die ja am Wochenende, da sehen wir uns ja. Also von daher eine gute Perspektive, aber wir lassen uns natürlich die guten Gelegenheiten nicht entgehen und nutzen auch die Gelegenheit, heute Abend eine gute Zeit zu haben, beziehungsweise nicht Zeit. Nicht in der Zeit zu sein heißt nicht vergänglich zu sein. Und nicht vergänglich zu sein heißt frei zu sein von der Angst, nicht sein zu können. Ja, ein weiteres Ausloben dessen, was die Wahrheit ist. Du kannst nicht sterben. Also kannst im besten Falle alle deine Ängste jetzt fallen lassen, denn es gibt keinen Grund, eine solche zu haben, denn die Hauptangst und die Angst, die alle anderen Ängste in uns auslöst, ist nun mal die, sterblich zu sein. Erkennst du dich als das, was nicht sterblich ist, hast du auch keine Angst davor, nicht zu sein. Das heißt, du wirst nie nicht sein, aber die Form wird irgendwann nicht sein. Aber da du sie nicht bist, hast du ja damit kein Problem.
Ja, die Gisela schreibt, Hallo, sehr oft erwischt es mich bei der Selbstsabotage.
Ja, das ist ein Statement. Und besser kann es ja nicht kommen, als dass du das machst, denn wenn du das so sagst, wie du es sagst, wirst du dir ja dessen gewahr, dass Selbstsabotage stattfindet. Und ich vermute mal, dass du es nicht gut findest. Und das ist der Start dafür, dass das Programm aufhören kann. Und dann ist natürlich die Frage, wer sabotiert wen oder sich? Ist es möglich? Also woher kommt diese Sabotage? Doch sicher nicht aus dir, denn du kannst ja nicht denken. Und wenn du nicht denken kannst, kannst du dich auch nicht selbst sabotieren. Aber es findet etwas in dir statt, was in dir das verbaut, was du scheinbar eigentlich willst. Aber da du es nur scheinbar eigentlich willst, willst du es möglicherweise nicht wirklich oder nicht genug. Und daher erscheint dann all das, was dann passiert, als Sabotage. Immer dann, wenn wir denken, dass wir etwas wollen und es nicht passiert, gibt es einen Anteil in uns, der was dagegen hat, grob gesagt, oder andere Interessen verfolgt und damit dann nicht erlaubt, dass der Fokus dahin gehen kann, wo das ist, was wir uns wünschen. Und ja, das Universum ist kein Wunschkonzert, sondern es ist eine Möglichkeit, alles Mögliche anzustreben. Anzustreben, was dir nicht dient und was dir dient. Und am meisten dient dir, und das ist die Aussage von Satsang grundsätzlich, die Wahrheit. Wenn du der dienst, dient sie dir. Und das ist cool. Und je mehr du der dienst sie und sie dir dient, umso weniger sogenannte Selbstsabotage ist möglich oder passiert.
Mirko schreibt, Hallo Moni, ich beobachte, wie sich die Person abspielt und merke, dass ich nichts machen kann, um es zu verändern. Neu ist, dass ich diesen Abstand dazu sehen kann, wie eine Lücke. Einfach schauen?
Ja, im besten Falle, wenn es für dich leicht ist, das einfach schauen ist, dann brauchst du nicht, dich auf das zu fokussieren, was du wirklich selber bist. Das heißt, du kannst einfach in dir ruhen und sehen, was auf und wieder abtaucht. Und mehr ist eigentlich nicht zu tun, denn das heißt, du hältst dich dann raus aus dem, was auftaucht und wieder abtaucht und bist mehr und mehr bei dir. Das heißt, du kannst ja nur mit dem sein, was auf und abtaucht, ohne dich einzumischen, wenn du bei dir bist. Also ist das alles schon sehr gut. Mehr passiert ja in Freiheit auch nicht. Dinge tauchen auf und sie tauchen ab, aber es hat nicht dein primäres Interesse, was da auftaucht, sondern das primäre Interesse hat sich dann verwandelt in eine dauerhafte Aufmerksamkeit oder einen dauernden Fokus auf das, was du wirklich bist, also deine Essenz.
Melanie schreibt, Hallo Moni, ich möchte mitteilen, dass ich die Traurigkeit der anderen in mir als meine Traurigkeit erscheint. Lieben Gruß.
Ja, das erscheint ja so, dass es die anderen sind. Und das ist gut, dass du siehst, dass es nur so erscheint, als wäre es die der anderen und dass es deine ist. Und erst wenn du siehst und Verantwortung übernehmen kannst für das, was in dir passiert, gibt es eine Möglichkeit auch zu sehen, was wirklich in dir ist und sich dann davon zu verabschieden oder eben schon mal zunächst zu sehen, dient mir das oder dient mir es nicht. Wichtig ist, dass Traurigkeit, wenn sie denn auftauchen kann, erlaubt ist. Also, dass sie überhaupt auftauchen kann. Und wenn sie aufgetaucht ist, dann nicht verdrängt wird, heißt schon, du bist in einer guten Position in Bezug auf Erlösen von Traurigkeit. So, und wenn es dann so ist, dass sie mal auftaucht, wieder abtaucht und dich nicht essentiell verhindert, dann brauchst du auch nicht den Grund dafür herauszufinden. Möglicherweise ist es dir ja auch bekannt, was die Ursache dafür ist. Wenn das dich aber richtig nervt und immer wieder einholt, dann wäre es wichtig zu wissen, weshalb ist diese Traurigkeit. Ansonsten durchlaufen lassen, wie eben schon in Bezug auf die Frage von Mirko geantwortet. Einfach sehen und das wird dann gesehen, dass es von alleine vergeht.
Gisela schreibt, das passiert, weil das Ich meint, es besser zu wissen und in der Sicherheit zu sein.
Was passiert? Die
Ich denke
Traurigkeit.
mal, sie nimmt Bezug auf die Selbstsabotage. Das ist Gisela.
Okay, lies es mir bitte nochmal vor, weil.
Das passiert, weil das Ich meint, es besser zu wissen und in der Sicherheit zu sein.
Naja, das ist schon etwas konkreter, das Ganze, weil es besagt ja, da gibt es eine Haltung in dir, die komplett dagegen ist, aber die nicht bewusst ist. Vielleicht wird sie irgendwann bewusst oder wurde schon, aber im Moment sieht es ja nicht so aus. Das heißt, dass da ganz klar Position bezogen wird, das, was du anstrebst, das wird so nicht funktionieren oder da gibt es ein klares Nein dazu. Nein, wenn und so weiter wird ja sowieso wieder und so weiter. Also es ist nicht unbedingt, dass man es wirklich besser weiß, sondern besser wissen heißt ja, dass man sich dessen bewusst ist. Und die meiste Selbstsabotage passiert einfach unbewusst und dass wir dann nicht wissen, warum läuft das eigentlich schief oder warum passiert nicht das, was ich will oder wofür ich mich einsetze, warum passiert da nichts. Also das heißt, vielfach ist das unbewusst.
Gisela schreibt, hat mit dem Thema Beziehung zu sein.
Tun, meint sie wahrscheinlich. Ja, es ist eine allgemeine Aussage, mit der wir jetzt nicht viel anfangen können.
Sahid schreibt, hallo Moni. Alles Weltliche wird mich nicht vollkommen machen und Erleuchtung wird nicht für mich geschehen. Es fühlt sich hoffnungslos und auch das ist egal. Kannst du was dazu sagen?
Ja, wenn du sagst, es ist egal, dann ist es dir eigentlich nicht egal. Und du würdest ja, wenn es dir egal wäre, das nicht fragen. Also willst du schon noch etwas davon. Erleuchtung muss ja nicht passieren und geschieht ja auch nicht wirklich, weil worum es hier geht, ist ja die Erkenntnis von dem, was schon ist. Das heißt also, wenn du dich davon verabschiedest, dass du denkst, du bist nicht reif dafür oder fit dafür oder geeignet dafür, weit genug dafür, dann ist es eine andere Kiste. Das ist nur eine Frage deiner Einstellung. Denn wenn deine Einstellung sagen würde, ich bin frei, bist du frei. So einfach ist das. Das heißt also, Freiheit ist die ganze Zeit und wir machen uns vor, dass wir nicht frei sind und dann machen wir uns wieder vor, dass wir es nicht schaffen können, frei zu sein. So ist die Lage. Und natürlich ist es wichtig, das hast du ja für dich schon erfahren, dass du siehst, es gibt in dieser Dimension von Illusionen nichts zu holen. Außer der Erkenntnis, dass es nichts zu holen gibt. Sodass du dann weißt, okay, welche Orientierung muss jetzt sein? Die Orientierung hin zu dem, was du wirklich bist. Also nicht mit deiner Orientierung in der Welt verloren gehen, sondern sie dort halten, wo Freiheit selbst ist. Und die Selbstverständlichkeit, das zu sein. Und dann wirst du dich zwangsläufig erkennen. Und insofern ist es nicht klug, die Einstellung zu haben, ich bin das nicht oder ich muss es erreichen oder ich bin nicht weit genug und kann es nicht erreichen. Wenn du weißt, dass Verwirklichung bedeutet, still zu sein und nichts anzustreben, dann kannst du ja sehen, dass deine Haltung die ist, ich versuche etwas anzustreben und dafür muss ich qualifizierter sein. Das heißt also, wenn du dich von der Idee verabschiedest, dass irgendwas besser werden muss oder anders oder du irgendwas besser machen musst und einfach nur bist, einfach wirklich nur still bist, in dem Moment bist du reif für das, was du bist. Das heißt, du musst dich von der Idee verabschieden, dass du dich für die Freiheit qualifizieren musst. Niemand muss sich dafür qualifizieren, denn in Wirklichkeit sind wir das. Und in Unwirklichkeit sind wir das nicht oder die Unwirklichkeit sind wir nicht. Also das hier, was so verzweifelt nach Befreiung strebt, sind wir nicht. Aber es ist, wenn dieses Streben passiert, ein Hinweis darauf, was wir wirklich sind. Und das zählt. Und auf mehr würde ich nicht geben. Ich würde einfach an deiner Stelle, wenn du die Sehnsucht nach der Freiheit hast, deinen Fokus dahin legen, wo Freiheit ist. Und dir um nichts anderes Sorgen oder Gedanken machen. Das reicht.
Melanie schreibt, warum berührt mich die nicht gefühlte Traurigkeit der anderen so, als wäre es meine eigene Traurigkeit?
Unser von vornherein reine und gegebene Empathie ermöglicht es, die Traurigkeit der anderen zu spüren, auch wenn es nicht deine ist oder in dir keine mehr ist. Aber dafür musst du selber schauen, inwieweit es in dir noch verdrängte Traurigkeit gibt oder inwieweit das diese Qualität ist, die Mitgefühl hat mit der Trauer von anderen. Das kann ich jetzt aufgrund deiner Aussage nicht so beantworten.
Marian schreibt, immer wieder hört man in spirituellen Kreisen von anderen Wesenheiten, Plejaden, Dämonen, Engel und andere. Wenn wir in Klammern Menschen illusionär sind, gibt es dann die anderen Wesenheiten auch nicht wirklich?
Uns gibt es nicht wirklich in dem Sinn. Das heißt, wir sind schon hier, aber nicht als die Wirklichkeit. Und die anderen sogenannten Wesen, von denen du sprichst, die sind noch unwirklicher als wir. Also eine weitere Erweiterung von Nichtwirklichkeit in der Nichtwirklichkeit. So sieht's aus. Also mit anderen Worten, falls nicht genau verstanden, das, was hier gerade aufgezählt wurde, ist noch weniger wirklich als wir. Und wir sind schon quasi nicht wirklich. So, warum noch in eine andere Dimension auch eintauchen, in der nicht wirklich überhaupt jemand ist, noch weniger als wir, also die nur auf Fantasie basiert. und auf der Idee, eine Erklärung zu finden für Qualitäten, die man sich selber nicht zugesteht, die andere vermeintlich haben, wie beispielsweise Engel oder aufgestiegene Meister und so weiter. Das sind alles mentale Konzepte, die nicht weit führen. Und natürlich kann man zu jedem Heiligen, der mal existierte, so wie auch Jesus, Buddha und so weiter, einen Kontakt aufbauen im Sinne von in Kontakt sein mit der Energie, die mal war, die nicht aktuell ist und die auch nicht antworten kann, weil es niemanden gibt auf der sogenannten anderen Seite, der mit dir in irgendeine Form von Dialog gehen könnte. Aber in Kontakt aufnehmen zu einer Qualität, zu der Essenz von dem, was beispielsweise Buddha ist, ist überhaupt kein Thema. Man kann zu jedem Menschen, der mal war, zu der Qualität, die mal war, nicht die jetzt ist, sondern die mal war, in Kontakt gehen und sie auch für sich nutzen. Im besten Falle die Leben von Weisen.
Gisela schreibt, sehr oft sehe ich, dass ich mich nicht abgrenzen kann gegenüber anderen.
Ja, je mehr du das versuchst, umso schwieriger wird es. Denn je mehr du versuchst, dich abzugrenzen, umso mehr werden andere versuchen, diese Grenzen zu überschreiten. Insofern ist es wichtig, offen zu sein und dennoch zu dir zu stehen. Das sind keine sich widersprechenden Haltungen. Also du kannst total zu dir stehen und in dem Wissen, du kannst nicht verletzt werden, kann dir nichts passieren prinzipiell, weil du bist nicht die Form, du bist das, was jenseits davon ist. Und dann ist es für dich auch leicht, falls jemand deine Grenzen überschreitet, ganz klar Nein zu sagen. Nein zu sagen heißt Ja zu dir zu stehen. Ja zu dir zu sagen und zu dir zu stehen. Wichtig ist bei einer solchen Thematik, dass man versteht, dass wenn das passiert, dass man sich nicht abgrenzen kann, beziehungsweise es so erscheint, dass andere über deine Grenzen gehen, dass dazu immer du selbst auch gehörst, die energetisch die anderen Menschen dazu einlädt. Also musst du schauen, was ist an deiner Haltung bezüglich deiner Persönlichkeit oder überhaupt deiner Erscheinung, was die Menschen dazu einlädt, über deine Grenzen zu gehen. Und das sind in der Regel Selbstbewertung. Also wenn du dich so bewertest, dass du sowieso nicht okay bist und dass du dich sowieso nicht durchsetzen kannst und alle anderen besser sind und Recht haben, dann wird es schwierig. Das heißt also, je mehr minderwertig du dich empfindest, umso mehr lädst du dazu ein, dass andere dir das auch beweisen, was du von dir hältst.
Renata schreibt, wenn im Außen Schuld gespiegelt wird von einem anderen, ich aber damit nichts anfangen kann und mich schuldlos fühle, was habe ich dadurch zu lernen?
Entweder, dass du verdrängst, weil du doch wirklich schuldig bist, oder dass du eben zu dir stehen musst, dass du siehst, du hast keine Schuld. Und dir dann auch keine einreden lässt. Lässt du dir es einreden, während es nicht so ist, dann hast du mit dem Thema Schuld noch etwas zu tun, etwas zu schaffen.
Und Akash schreibt yes, yes.
Jetzt, yes?
Yes, yes, also ja, ja.
Yes, yes. Ja, ist immer gut. Es ist gut zu wissen, dass man sich nicht jeden Schuh anziehen sollte, den jemand anderem einem versucht anzupassen. Wie zum Beispiel auch Schultern etwas zu haben. Das ist ja die Grundhaltung der meisten Menschen, dass alle anderen immer am eigenen Glück oder Unglück schuldig sind. Und wenn wir wirklich betrachten, was die Wahrheit ist, dann hat ja niemand Schuld, weil niemand bestimmt, was er tut. Wer nicht bestimmt, was er tut, der führt das aus, was als Impuls in ihm ist. Und darin kann man keine Schuld entdecken, sondern es ist einfach ein dem Leben den Spielraum geben, den es scheinbar braucht. Es ist in Bezug auf Freiheit von den Beziehungsmustern essentiell, dass man aufgrund seiner frühesten Lebenserfahrung immer das Gefühl haben muss, weil andere für einen sorgen, andere für einen da sind oder nicht, man gesehen wird oder nicht, so behandelt wird oder nicht, weil man da relativ hilflos ist, dass man dann zu der Einschätzung kommt, alle anderen sind immer an dem, was mein Schicksal ist, schuld. Bis dann mehr Bewusstheit ins Spiel kommt und im besten Falle gesehen werden kann, du kommst mit einer bestimmten Eigenschaft oder Eigenschaften auf die Welt. Und die drücken sich so aus, dass andere in Resonanz dazu dir diese Eigenschaften bewusst machen und auch Verletzungen oder Traumata bewusst machen, sodass du dann die Möglichkeit hast, dir das zu betrachten und zu sehen, was ist dein Anteil und den dann aufzulösen. Solange du denkst, es sind immer nur die anderen, kannst du ja an deiner Situation nichts ändern, außer an der Einstellung dazu in Bezug zu dem, was die anderen dir spiegeln. Ändern kann sich nur etwas, wenn man sich nicht auf die anderen verlassen muss, die dafür sorgen, dass man es dann gut hat. So funktioniert das nicht. Das sieht man ja, wenn man ein paar Jahre auf dem Planeten verbringt, dass man sich am besten nicht von anderen abhängig macht. Schon gar nicht in Bezug auf die eigene spirituelle Öffnung. Aber auch grundsätzlich nicht.
Corinna schreibt: Lieber Muni, ich habe immer stärker das Gefühl, dass alles falsch ist, was ich gegenüber anderen ausdrücke. Dann habe ich das Bedürfnis, mich zu erklären und entschuldigen, was noch viel schräger ist. Ich habe keine Frage, aber es ist schwer, damit zurechtzukommen.
Ja, du sprichst davon, dass du das Gefühl hast, aber ganz sicher scheinst du dir nicht zu sein. Wäre gut, dir sicher zu sein, ob das wirklich falsch ist und dann dich zu fragen, warum musst du dich verstellen, bezüglich anderen? Oder warum, wenn du sowieso weißt, dass alles falsch ist, du einfach nicht aufhörst, dich anderen gegenüber zu erklären oder dich auszudrücken? Dann lässt man es doch am besten gleich. Und dasselbe gilt auch in Bezug auf das Bedürfnis, dich zu erklären und zu entschuldigen. Das würde ich, sobald dieser Impuls auftaucht, einfach lassen. Einfach nicht drauf einsteigen auf das alte Muster. Es sehen und Stopp machen. Und dann einfach schweigen. Schweige einfach einen Moment. Das ist besser, als irgendwas von dir zu geben, wozu du gar nicht stehst, also was nicht stimmt. Und dann schau dir an, was die Ursache dafür ist, dass du denkst, dass du falsch bist. Vielleicht bist du gar nicht so falsch, aber hast dir nur oder von anderen einreden lassen, dass du falsch bist. Also, um erkennen zu können, dass du falsch bist oder falsche Dinge sagst, musst du das ja aus einer Position tun, in der du sozusagen richtig bist, in der du ja siehst, was läuft. So, und bezieh dich auf diese Position, die sieht, was falsch und was richtig ist, und sei da. Dann hört falsch und richtig auf und dann drückt sich das aus, was sich ausdrückt, wird aber nicht bewertet. Wenn also aus einem Selbst heraus so viel sprudelt, wozu man kein Ja hat, dann sollte man doch am besten nicht mit dem sein, was da sprudelt, sondern mit dem Ursprung davon. Also bevor irgendwas auftaucht, was sich als falsch erweisen kann, da zu verweilen, ist die Freiheit von allen Mustern, von allen Verhaltensmustern. Und dann da drin ruhen und bei einem Impuls kommt, dem dann Ausdruck zu verleihen oder nicht, das wird sich dann erweisen. Das ist ja nicht dein Ding, geht dich nichts an. Und dann lebst du aus einer anderen Qualität heraus, nämlich aus der, dass du siehst, etwas in dir verlangt eine Form von Ausdruck. Und zu der wirst du nicht sagen, das ist falsch, sondern du wirst dich vielleicht darüber wundern, wie wahr es ist. Also, dass sich durch dich nicht nur Falsches, sondern vor allem Wahrheit ausdrücken kann, wenn du nicht dem glaubst, was du denkst, sondern bevor Denken ist, anwesend bist und von da aus dann schaust, was sich dir zeigt bzw. als Ausdruck aufdrängt. Also bevor du etwas sagst, sei da, von wo aus die Worte auftauchen. Also bevor sie auftauchen, sei dort und dann schau, was dann passiert. Wenn das gelingt, und das ist sehr einfach, dafür muss man nichts können, sondern einfach nur noch nichts sagen, dann wirst du sehen, wie viel Richtiges sich durch dich ausdrückt. Falls überhaupt. Wenn sich nichts ausdrückt, auch gut. Oder sogar umso besser. Es ist wertvoller, still zu sein, als irgendwas zu sagen, nur um es zu sagen.
Corinna schreibt, es scheint so eine Art psychischer Knacks zu sein, dass wirklich alles falsch ist, was ich sage. Ich interagiere ja im ganz normalen Leben mit anderen Menschen.
Ja, natürlich. Du musst schauen, woher diese Idee kommt, was man dir vielleicht in der Kindheit oder du dir selbst eingeredet hast oder hattet. In Bezug auf, ich bin falsch. Und dann, ja, was soll dann anderes dabei rauskommen, als dass du dann zu dem sagen kannst, okay, ja, das ist falsch. Vielleicht ist es sogar richtig zum Teil und wird von dir nur als falsch bewertet. Aber vielleicht versuchst du auch richtig zu sein und in dem Versuch, richtig zu sein, läuft es dann falsch. Also in dem Anspruch, etwas richtig zu machen, anstatt dich einfach auf das zu verlassen, was ich durch dich ausdrücken will. Und daher ja auch der Hinweis, sei dort, bevor die Worte auftauchen. Und wenn in dir ein Gedanke auftaucht und du in Gesellschaft anderer bist, bevor du etwas sagst, und du nicht dort bleiben kannst, bevor ein Gedanke auftaucht, dann kehre zu dem Ursprung von Denken zurück, von dem Gedanken, der jetzt in dir aufgetaucht ist, von dem, was du jetzt möglicherweise sagen würdest, folge dem zurück zu seinem Ursprung, von dorthin oder dorthin, von wo der aufgetaucht ist. Und dann nimm dir Zeit und schau, was dann passiert. Es ist eine Idee, falsch zu sein. Und es ist nicht so leicht, sie zu korrigieren, weil das ja über Jahrzehnte läuft, dass man an das glaubt, was man dann als falsch bezeichnet, denn irgendwas muss ja in dir die Tendenz haben, falsch zu sein. Und es ist wichtig, da herauszukommen und dich nicht als falsch zu bewerten. Ganz wichtig ist, dass du weißt, was wir hier vorhin ja auch schon erwähnt haben, dass wir nicht das denken, was wir ausdrücken. Wir sind nicht die Denker. sondern das, was als Gedanke in uns auftaucht, ist eine Information, die uns eine Information gibt über das, was gerade in uns los ist oder passiert. Mehr nicht. So, und wenn das nicht dein Gedanke ist, also nicht dein Werk ist, wer ist dann falsch? Wer oder was ist dann falsch? So, und wenn du das erforschst, wer oder was ist denn falsch, dann landest du genau wieder dort, wo wir eben versucht haben, dir das nahezulegen, da, von wo aus diese Gedanken auftauchen, egal welche. Und da findet keine Bewertung statt, das ist das Besondere. Und das ist, was uns entspricht in Form von dem, was wir wirklich sind, was wir nicht bewerten und schon gar nicht uns selbst und uns schon gar nicht klein machen. Klein machen gehört zu dieser Illusion und zu der Idee, ich bin jemand, der entscheidet, was passiert. Und ich entscheide falsch. Aber es ist nicht möglich, falsch zu entscheiden. Es ist unmöglich. Dafür, wie gesagt, müsstest du entscheiden. Also, wenn du der Ansicht bist, dass das, was du sagst, falsch ist, dann ist es das Universum, was etwas aus deiner Sicht falsch macht. Und dann sagt dem Universum, bitte korrigier das, weil damit bin ich nicht einverstanden. Schluss damit. Lass dir nicht gefallen. Glaub das nicht. Also, das impliziert auch, beinhaltet auch, zu warten, wenn etwas als Information in dir auftaucht, ob es wert ist, die zu äußern. Wie gesagt, bevor man etwas sagt, was möglicherweise falsch ist, sagt man besser nichts.
Gisela schreibt, es heißt sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
Ja, natürlich kann man das so sagen. Jetzt haben wir das, was wir eben gesagt haben, damit dann verallgemeinert. Klar können wir dazu auch sagen, je mehr sein, desto weniger nicht sein. Oder je mehr sein, desto weniger falsch.
Sabine schreibt, hallo Moni, sind Süchte immer eine Flucht? Wenn zum Beispiel jemand Alkohol trinkt, dann ist doch dieses Bewusstsein nicht mehr klar.
Süchte sind eine Flucht, genau. Sucht und Flucht reihen sich nicht ohne Grund. Bewusstsein ist dann benebelt, beziehungsweise versucht, das zu verdrängen, was unangenehm ist. Und ertrinkt sich quasi in Alkohol oder anderen Dingen. Ja? Es ist die Unaushaltbarkeit, ein Mensch zu sein, wenn man mit bestimmten Eigenschaften eines Menschen identifiziert ist, die sich als äußerst unangenehm erweisen. Daher, wir sind ja hier im Satzang, gilt es, das ein für alle Mal zu erledigen, indem du dich fragst, wer bin ich? Bin ich das, was ein Problem hat mit dem, wie die Welt ist, muss dann auch zwangsläufig davor flüchten? Oder bin ich das, was frei ist davon, nicht in der Welt ist und weiß, was Glückseligkeit ist? Und lebe die. Der Versuch, innerhalb dieser Illusion glücklich zu sein, mit illusionären Objekten und Zuständen, Erfahrungen, geht immer schief. Hier ist nichts zu holen, weil es ist alles hohl. Es wird nur gefüllt mit Vorstellungen, die die Menschen haben und denen sie dann hinterherhecheln. Gefüllt mit Erfahrungen, die gemacht werden, die man dann wiederholen will und sodass man dann Sklave von Erfahrungen ist und Ideen, die damit zusammenhängen. All das führt nicht zum Glücklichsein und bedingt dann, oder die Folge davon ist dann, dass man zu Mitteln greifen muss, sodass man das Gefühl hat, dass man hier gar nicht existiert in dieser Illusion. Was ja auch stimmt. Also wenn wir jetzt den Alkohol nehmen oder Drogen, man trinkt sich weg oder drogiert sich weg. Klar, nichts anderes ist gewünscht. Aber Freiheit heißt oder ein wirklich sinnvolles, erfülltes Leben ist dann, wenn man präsent ist, nicht flüchtet oder nicht hier ist. Das hat man ja schon im Tiefschlaf. Also da kennt man das ja schon, während man vom Tiefschlaf keine Nebenwirkungen hat wie von Alkohol und Drogen. Also dann weißt du ja, es gibt dich oder es tauchen keine Probleme auf, abgesehen davon, dass man im Tiefschlaf wirklich glückselig ist, aber unter Umständen morgens dann keine Ahnung mehr davon hat. Wenn du nicht in der Illusion bist, also praktisch nicht vorhanden bist, darauf weist der Tiefschlaf hin, dann ist ja Zufriedenheit oder zumindest, sagen wir es mal so, kein Problem, was da auftaucht. So, wenn du also ständig im Tiefschlaf wärst, im Wachzustand, müsstest du keinen Alkohol trinken, weil das ist dann nicht unaushaltbar, sondern das Gegenteil ist der Fall. So, also bedeutet das, dass man am besten im Wachzustand im Tiefschlaf ist. Das heißt also, wo die Person nicht die Hauptrolle spielt oder keine mehr. Das heißt, die Aufmerksamkeit soll dann nicht im Wachzustand sein oder im Tiefschlaf, sondern eben bei dir selbst als das, was du wirklich bist. Und die Folge davon ist dann, dass für dich die Illusion entweder ganz verschwindet oder eben dann auch als Qualität gesehen wird, sodass man in der Illusion eine gute Zeit haben kann, was viele ja nicht glauben, die Drogen nehmen. Aber Ziel ist ja, weil auch Befreiung in letzter Konsequenz hier in dieser Illusion stattfindet, ist es wichtig, die anzustreben, beziehungsweise sich dahin zu orientieren, wo eben Freiheit von der Person ist. Und dann ist es möglich, in dieser Illusion, dieser Welt hier, eine gute Zeit zu haben. Zeit oder Nichtzeit, egal wie du es nennen willst. Also in der Vergänglichkeit, jenseits von Vergänglichkeit zu sein.
Gisela schreibt, die Aussage, ich bin das Chaos, verwirrt mich.
Naja, dann halte dich davon fern. Frag dich lieber, wer sieht das Chaos? Und dann schau, ob überhaupt Chaos ist. Weißt du, Gisela, es ist wichtig, zu schauen, was ist denn das Denken? Das Denken ist Vergangenheit und ist eine Tendenz, die Vergangenheit und die Problematik aus der Vergangenheit aufrechtzuerhalten. Also das heißt, es wäre gut, dem Denken nicht zu vertrauen oder zu glauben gar. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Dem Denken kann man nicht vertrauen.
Sabine schreibt, danke, Moni. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dem Denken kann man nicht vertrauen. Und dann habe ich die letzten Tage beobachtet, wie sehr ich mich oft über irgendwelche Gedanken freue, weil sie so schlau sind oder gut zusammengeführt werden oder was auch immer, wie da einfach immer wieder Freude auftaucht, obwohl es ja nur unwichtiger Kram letztendlich ist. Es kam jetzt auch wieder eine Nachricht. Niyaha, ich schätze, bei mir ist das Stirnchakra blockiert. Es gibt leider schon körperliche Veränderungen, welche mir Angst machen. Weiß nicht, was ich tun soll.
Ja, das ist natürlich nicht konkret genug, um dazu was sagen zu können, in Bezug auf Veränderungen aus und aus welchem Grund. Also welches sind, ob es jetzt spirituell bedingte oder gesundheitlich bedingte, krankheitsbedingte Qualitäten sind, um die es da geht, um die Veränderung, die es geht und entsprechend der Blockaden dann des dritten Auges. Müsst du schon ein bisschen mehr ausholen. Und dann, Bela, noch zu dem, was du sagtest. Also es ist auch spaßig und okay zu beobachten, wie Gedanken, die intelligent sind, sich zusammenfügen, weil das ganze Universum ist ja intelligent. Und dann zu sehen, wie die Dinge dann so in eins fallen oder Synergien sich ergeben oder was auch immer. Das ist nichts falsch, da kann man sich auch drüber freuen. Ja. Aber mit Gedanken so umzugehen, dass man denkt, dass man die denkt und so weiter. Das ist in Bezug auf das, was in der Vergangenheit passiert ist, einfach auch eine Veränderung. Gedanken sind nun mal eben Relikte aus der Vergangenheit. Es ist ganz gut, die hinter sich zu lassen. Aber es gibt auch hilfreiche und die sind total okay. Damit du weißt, wie du zu kochen hast, die Schuhe bindest und mit dem Fahrrad unterwegs bist und solche Dinge oder die Autotür aufbekommst. Das ist alles auch total fein. Aber wovon wir hier sprechen, sind natürlich diese Überzeugungen, an die man glaubt und mit denen man sich identifiziert und die als Einschränkung das Leben und Befreiung auch dann schwerer machen, als es eigentlich ist. Ja. Und Freiheit ist nun mal eben frei vom Denken, also von dem Gedanken, ich zu sein, ein Ich-Gedanke zu sein. Und da hängen alle anderen Gedanken dran. Also Glaubenssätze, ich bin falsch, ist nun mal falsch. Also das kann man grundsätzlich sagen, da gibt es kein richtig und kein falsch. Dazu kann man nur sagen, es ist falsch, was man denkt, dass man falsch ist. Das ist falsch. Absolut. Also müssen wir dann dazu sagen, es ist richtig falsch zu sein. Weil das ist nichts, was man selber bewirkt oder verursacht. Das ist einfach etwas, was geschieht und wozu man eben gezwungen ist in Form seines Ausdrucks. Daran ist prinzipiell nichts falsch, aber es kann sich als äußerst unangenehm erweisen und dann empfindet man als falsch. Ja. Aber ja, wenn man sich für Freiheit interessiert, dann weiß man ja, dass alles ein Hindernis, als ein Hindernis auftaucht, sozusagen eine Hilfe ist, um Erkenntnis zu erlangen. Auch die Idee, falsch zu sein. Weil es ist nicht aushaltbar. Und das heißt, man setzt sich damit auseinander und im besten Fall fragt man dann irgendwann mal oder öffnet sich dem, was man wirklich ist und dann erkennt man das für sich ja auch. Im Grunde genommen braucht man ja auch überhaupt keinen Ratgeber. Man hat ja alles in sich. Alle Lösungen, die einem jemand anderes mal irgendwann präsentiert, sind ja in einem selbst schon vorhanden. Besser kann es nicht kommen. Nur wenn man sich's nicht zutraut, dass es möglich ist, dann braucht man mal einen Schubs von woanders. Manchmal auch ein etwas längeres Anschieben.
Renata schreibt: Wenn jemand sagt, ich denke, ich bin glücklich, Ist er dann glücklich?
Ganz sicher nicht.
Nihana schreibt, bei mir wächst schon eine Beule auf der Stirn, hört sich blöd an. Ich habe das Gefühl, dass ich lebe wie ein völlig zurückgezogener Mensch seit Jahren.
Ja, kann sein, dass du die Energie, die zum Kern deiner Weisheit führen könnte, blockierst, dass in dir da ein Nein dazu ist und sich das dann eben als Beule auf der Stirn präsentiert. Es kann sein, dass es dann also die Psyche dann zu einer physischen Blockade führt. Also das Unterdrücken der Energie in dir. Das heißt, es könnte sein, dass du nicht wissen willst, was die Wahrheit ist, weil sie vielleicht aufgrund deiner biografischen Erfahrungen zu schrecklich wäre, zumindest in Bezug auf deine Biografie, nicht in Bezug auf die Wahrheit. Aber wer weiß, was es da dann zu finden gibt. Ich vermute mal das Erstere. Aber damit habe ich mich schon ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt und von daher schauen wir mal, was du dazu sagst.
Sabine schreibt, jetzt fällt mir zur Suchtthematik noch was ein. Da es ja niemanden gibt, der handelt, wer greift dann zum Alkohol?
Ja, es ist niemand süchtig, es hat niemand ein Problem und niemand trinkt. Bist du auf der richtigen Spur? Das haben wir ja auch schon mehrmals hier gesagt, dass das die Idee ist, davon schuld zu sein, falsch zu sein. Die Idee, die kommt daher, dass man nicht weiß, wer man ist und von daher meint, alle Probleme zu haben, die auftauchen. Dabei tauchen nur Themen auf und wenn man nicht damit identifiziert ist, also nicht das interpretiert, dann laufen sie einfach durch und dann kommt man nicht auf die Idee, wegen irgendetwas schuld oder falsch zu sein. Aber absolut, dieses innere Wissen, diese innere Haltung, ich bin nicht das, was entscheidet, ich bin nicht das, was denkt oder handelt, ist essentiell, um sich von der Idee, wie auch immer zu sein, zu lösen.
Gisela schreibt, das Niemandsland in mir, die absolute Stille, konnte ich kennenlernen. Darin sich aufzuhalten, sehr still.
Ja, welche Fragen können dann da noch auftauchen? Welche Probleme müssen da noch gelöst werden? Also halte dich da auf. Halte dich da so oft es möglich ist auf. Oder anders gesagt, mache mehr möglich.
Niyaha schreibt, aber eigentlich lebe ich doch die Wahrheit schon. Da ist doch niemand mehr, welcher bestimmt, was geschieht.
Wenn das so ist, aber eigentlich heißt, dass du es nicht wirklich lebst. Von daher musst du mit deiner Wortwahl vorsichtig sein, denn die gibt Aufschluss darüber, was du wirklich davon hältst oder denkst. Aber wenn für dich klar gesehen würde, dass einfach alles nur passiert, ist ja schon Freiheit. Und dann hättest du die Fragen nicht, die du hier stellst. Genau, das ist prinzipiell so. Es hat nie jemand irgendwas bestimmt. Das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass man denkt, dass man es bestimmt hat, obwohl man es nicht bestimmt hat. Das ist das Problem. Und natürlich kann man es noch nicht mal denken. Das ist jetzt schwierig, was den Ausdruck davon angeht, um das rüberzubringen, weil man ja noch nicht mal denken kann. Also wenn ich jetzt sage, nur weil du denkst, habe ich ja dem widersprochen, dass ich vorher sagte, man kann nicht denken. Aber die Idee ist da in einer sogenannten Person, die eigentlich nie eine Person ist. Ich denke. Und ich bin dann deswegen verantwortlich, schuld oder falsch. Oder ich handle.
Niaha schreibt, ja, ich bin völlig verwirrt.
Okay, dann sei dir dessen bewusst, dass du dir bewusst bist, dass du verwirrt bist. Damit bist du nicht verwirrt. Sonst könntest du diese Aussage nicht machen. Und halte dich auf dieser Ebene auf, die jetzt gesagt hat, ich bin verwirrt. Also die zwar gesagt hat, ich bin verwirrt, aber es nur deswegen sagen kann, weil sie gesehen hat, du bist das, was sieht, dass da Verwirrung ist. Aber die bist du nicht. Und die Verwechslung damit, dass du das, was du da siehst, denkst zu sein, ist das eigentliche Problem. Anstatt eben da zu ruhen in der Qualität, die sieht, dass da was auch immer im Vordergrund auftaucht. Jede Idee einer Person zu sein, ist eine Verwirrung. Denn man lebt ja dadurch genau das Gegenteil von dem, was man wirklich ist. Also ist es nichts Ungewöhnliches, sich als verwirrt zu betrachten, denn Person selbst heißt, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und welche Tierart würde sich das zumuten, das zu sagen? Da haben wir noch einiges nachzuholen, was das angeht.
Patrick schreibt, lieber Muni, ändern sich die Gedankeninformationen, die auftauchen, nachdem erkannt wird, wer man ist? Falls ja, in welcher Weise?
In der Weise, dass das nicht mit einer persönlichen Identität gefärbt ist. Das ist die Weise, sodass man dann mehr weise ist als Persönlichkeit. Also mehr Weise als Persönlichkeit. Das kann man ja so und so lesen. Nicht, dass man als Persönlichkeit dann plötzlich weise ist. Natürlich ändert sich das, weil klar gesehen wird, dass Denken nicht ist und Denken ist dann auch zum Erliegen gekommen, denn dieser Faktor, der denkt, dass er denkt, der also eine Einmischung ist in Denken, was ja gar nicht selbst produziert wird, ja verschwindet. Insofern ist es grundlegend anders. Grundlegend anders, weil du bist von dem, was als Information in dir auftaucht, nicht betroffen und führst ohne Zögern das aus, was als Information in dir auftaucht. Das heißt, du hast keine Möglichkeit der Korrektur. Während eine Persönlichkeit die Idee hat, dass sie alles kontrollieren kann, beeinflussen kann, anders machen kann und so weiter. Also was da fehlt, ist der Filter einer persönlichen Identität. Und wie sich das ganz genau ausdrückt, das ist, kann man so jetzt allgemein nicht hier verkünden. Dazu muss man wissen, welche Muster vorher bestanden haben und welche danach noch sind.
Niaha schreibt, ich habe das Gefühl, dass ich mehr leben sollte, mehr unter Menschen gehen und so weiter. Dann weiß ich aber, dass alles nur geschieht. Das Denken ist ja verschwunden, das verwirrt mich. Und weiter unten schreibt er, sobald Gedanken auftauchen, gehen sie sofort in der Weite auf und sind wieder vergessen.
Aber dann ist es doch kein Problem, unter Menschen zu sein, denn im schlimmsten Falle können auch da nur entsprechende Empfindungen auftauchen oder bestimmte Gedanken kommen, die ja dann auch, wenn die Gedanken gleich wieder verschwinden, verschwinden die Gefühle auch gleich wieder in Bezug auf bestimmte Bezüge, in denen man sich da befindet. Insofern ist das dann kein Problem. Vielleicht brauchst du da eigentlich in dir nur die Gewöhnung daran. Also einfach zu sehen, die Dinge tauchen auf und du bist das, was sieht. Da ist dann keine Idee mehr einer Persönlichkeit, die denkt, dass sie an dem teilnimmt, was da passiert, sondern da ist diese Losgelöstheit von dem, was ist. Und da dürfte eigentlich kein Problem für dich sein. Sonst bist du noch zu sehr beschäftigt, wenn etwas auftaucht. Aber du sagst ja, es taucht gleich wieder ab und verschwindet in der Weite. So, und wenn du dich als die Weite kennst und nicht als das, was in der Weite ist und auftauchen sieht und nicht auftauchen sieht, sondern die Weite selbst, welche Schwierigkeit ist dann?
Patrick schreibt, ja, und ändern sich die Informationen selbst auch oder nur der Bezug dazu?
Jede Menge Junk fällt weg, wenn du das meinst. Insofern ändern sich dann auch die Inhalte, sodass dann nicht Junk in dir stattfindet, sondern Stille ist stattdessen. Es ist prinzipiell still, darum geht es. Es geht da weniger um Inhalte. Die Inhalte sind nur dann relevant, wenn irgendwelche äußeren Umstände es erforderlich machen. Das heißt also, man ist dann ein sehr praktisch veranlagter Ausdruck, der sich nicht in irgendwelchen Theorien oder Ideen vergisst, sondern einfach ist und wenn ein Impuls kommt, dem dann Ausdruck verleiht. Und von daher ändern sich natürlich auch die Inhalte, ganz klar.
Niyaha schreibt, und trotzdem habe ich Angst wegen der Blockade in der Stirn.
Ja, aber das, was du ja beschreibst, ist ja auch eine große Öffnung, die stattfindet. Und schau, inwieweit es dir möglich ist, über das dritte Auge Kontakt aufzunehmen zu der Weite, in die ja die Gedanken sich auflösen, wie du sagst. Weil das, was du beschreibst als sogenannte Blockade in der Stirn, ist ja eine Verengung im System und Konzentration an der Stelle. Und das ist wichtig, das aufzulösen. Und schau, ob du dich an diese Stelle in der Stirn begeben kannst und kannst von dort aus dich in die Weite öffnen. In die Weite, in die, wie du ja sagst, die Gedanken dann eintauchen, nachdem sie vorher sichtbar wurden für dich.
Gisela schreibt, das Universum ist in der Lage, in Ordnung zu sein. Das Chaos kann es nicht anrühren.
Naja, das sogenannte Chaos ist ja ein Teil vom Universum. Und ja, natürlich können wir nichts anderes sagen zum Universum, als dass immer alles da in Ordnung ist, im Sinne von, nichts kann anders sein, als es ist. Man kann es deswegen trotzdem als für sich nicht in Ordnung empfinden oder unangenehm oder nicht aushaltbar. Das ist eine Frage der Interpretation. Und wenn du aber in Kontakt mit dir selber bist, wirst du sehen, wie in Ordnung das Universum prinzipiell ist und wirst aber auch sehen, welche Schwächen das auch hat in Bezug auf Ideen, wie es sein könnte und wie es nicht ist. Nur wenn du dich als nicht okay betrachtest, hast du ein großes Problem mit dem Universum. Dann ist ja fast alles falsch, was im Universum passiert. Also je mehr du siehst, dass du nicht davon betroffen bist, desto weniger ist das Universum falsch. Und das ist auch nicht in dem Sinne falsch, als es irgendwas ausdrückt, was nicht sein dürfte, sondern es ist so, dass du siehst, das, was passiert, kann nicht anders sein, als dass es passiert. Gibt es keine andere Möglichkeit und daher ist es dann auch nicht falsch. Das Universum drückt nun mal als Ausdruck von grenzenloser Intelligenz alles Mögliche aus. Also alles auch, was möglich ist, drückt es aus. Und da sind dem Ausdruck keine Grenzen gesetzt und da gibt es keine moralische Schwelle oder Verhinderung dafür. Es wird alles vom Universum, was sich in ihm ausdrückt, so genommen, wie es ist. Und das wäre die Position, aus der heraus man damit gut sein kann. Alles andere ist schmerzhaft.
Niyaha schreibt, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, kann ich den Körper nicht mehr wahrnehmen. Sind nur Augen, die schauen. Das verwirrt mich.
Ja, du schau, ob du dich da wirklich dissoziierst, wenn du da bist. Und dann empfehle ich dir, in der Begegnung mit anderen, wenn das auftritt, deinen Körper deutlich zu spüren. Denn es geht ja nicht darum, zu flüchten oder nicht wirklich geistig anwesend zu sein, wenn man mit anderen ist, sondern im Gegenteil bei sich zu sein. Und dann ist auch die Anwesenheit der anderen und was durch sie in einem selbst ausgelöst wird, kein Problem. Sieht so aus, dass du versuchst, dich da rauszuziehen, weil es für dich unangenehm ist, mit anderen zu sein, weil andere in dir Gefühle auslösen können und vielleicht auch Gedanken, die für dich nicht erfreulich sind. Was hast du eigentlich dazu gesagt? Du hast nichts erwähnt zu der Aussage, dass du möglicherweise nicht hinschauen willst, nicht sehen willst bezüglich des dritten Auges und der Verdickung da. Hast du einfach so hingenommen oder sagst du noch was dazu? Denn das, was du jetzt gesagt hast, dass du dann nur noch aus den Augen schauen kannst und so weiter, das deutet ja auch darauf hin, dass du nicht wirklich total anwesend bist, total präsent bist.
Niyaha schreibt, sobald ich versuche, mich auf das Stirnchakra zu konzentrieren, dann kommen die alten Gedanken. Das Leben nimmt mich dann auch aus der Situation raus.
Ja, das ist ein Fokus, der dann dadurch entsteht auf das, was die Gewohnheit ist. Wird ja auch durchs dritte Auge ausgedrückt, auch durch die Art und Weise, wie man sieht und interpretiert. Also das heißt, dass wir da richtig liegen, dass du schauen musst, dass die Energie im dritten Auge nicht so fokussiert bleibt und konzentriert bleibt, sondern sich in die Weite öffnen kann. Also das kannst du ganz bewusst machen, dass du dich da aufhältst. Du sollst dich auf keinen Fall aufs dritte Auge konzentrieren, aber mit deiner Aufmerksamkeit dort von innen heraus diese Verdickung da erweitern und zwar sanft und dann schauen, in welche Weite das kommen kann. Und dann gilt es, darüber hinaus zu gehen in das Kronenchakra, also darüber hinaus, denn diese Energie dort verhindert, dass du dich komplett entgrenzt.
Rosana schreibt, kannst du etwas zu Dissoziation sagen?
Na, das ist ein Ausdruck dafür, dass man mit dem, was ist, oder bestimmten Erlebnissen nicht sein kann und die dann aufgrund von Verletzung oder Traumatisierung so weit verdrängt, dass man das Gefühl hat, dass man damit gar nichts zu tun hat, dass man da überhaupt kein Problem hat. Also das ist ein extremes Verdrängen, nichts anderes. Also wenn Dissoziieren stattfindet, heißt das, oder es ist ein Hinweis, ein deutlicher Hinweis darauf, dass etwas Schwerwiegendes verdrängt wird.
Mukunda schreibt, was kannst du bei akuten Angstzuständen empfehlen?
Es kommt darauf an, zu welchem Grad diese Angst ist. In manchen Situationen ist es gar nicht möglich, mit Bewusstsein sich davon zu lösen, sondern dann muss man sogar Mittel nehmen. Prinzipiell ist das Prinzip das, wenn Ängste sind, zu versuchen, mit ihnen zu sein, also offen zu bleiben und sie nicht zu verdrängen. Und dann ist damit schon mal dieser Anteil, der sich normalerweise dagegen wehrt, nicht als Verstärker von der Angst präsent. Das ist wichtig. Und Angst ist das ja das Gegenteil von Liebe. Das heißt also, sich am besten im Herzen aufhalten und das damit verstärken, dass du dich auf deine wahre Identität besinnst und da lernst, zu Hause zu sein. Denn die Ursache für Angst ist immer die Idee, jemand zu sein, der man nicht ist. Also eine Person zu sein, die einen Faktor in sich hat, der bestimmt, was passiert. Und dadurch hat man das Gefühl, man existiert als eine Illusion. Und die Illusion hat dann zwangsläufig Angst, sterben zu müssen. Das ist die Ursache davon. Je mehr du also verankert bist in deiner wahren Identität oder dich ihr öffnest, umso weniger Angst ist auf Dauer. Und das ist jetzt alles gesagt, ohne die Kenntnis davon, wo du jetzt genau stehst. Und da schau, was du dir davon aussuchen kannst. Und um da zurechtzukommen, eine Hilfe noch als Hinweis ist, dich zu fragen, wer hat Angst? Und dann damit zu sein, mit dieser Frage. Und dem, was als Antwort auftaucht, ohne dass es eine verbale Antwort dafür geben kann, gibt dafür keine verbale Antwort. Aber du löst dich dann von der Idee, dass du selber denkst, dass du die Angst bist und dass du sterben könntest, wenn du dich das fragst. Wenn aber die Angst zu stark ist, wie gesagt, dann musst du zu anderen Mitteln greifen.
Christopher fragt, was ist Angst?
Angst ist die falsche Idee, dass man nicht mehr sein kann, während man das, was man ist, immer ist. Das ist, was Angst ist. Und Angst selbst ist ja als Begriff enge. Das heißt, dass wenn Angst ist, Liebe nicht sein kann. Ist Liebe, er kann Angst nicht sein. Also, Schlussfolgerung, halte dich im Herzen auf oder in der Liebe auf und dann ist keine Angst. Halte dich da auf in der Qualität, die du selber bist, ist keine Angst, keine Enge. Das heißt also, das Resultat von dem dich da aufhalten, wo deine wahre Identität ist und die ist ja da, wo du bist, ist Weite und ist Berührtheit und Empfindsamkeit und Freude und Glückseligkeit und Qualität von Mitgefühl, von Gelassenheit und von Frieden. Das ist, was Angst nicht ist.
Christopher schreibt Danke. Niyaha schreibt, ich habe das Gefühl, ich brauche Hilfe.
Okay. Ja, hol sie dir. Bitte um Hilfe. Wenn du nicht jemanden bitten willst, dann bitte deine wahre Identität darum, denn alle Qualitäten von Hilfen, von Erlösung sind in uns. Bitte einfach ganz abstrakt um Hilfe für dich, für deine Öffnung, für die Wahrheit, für Liebe, für Herzqualität, für was auch immer. Um das nochmal thematisch zu erweitern, das dritte Auge steht auch für den Willen, für den unbedingten Willen. Und das heißt also, wenn das in dir so stark ausgeprägt ist, dann kommt das Herz zu kurz. Und Herz steht in dem Zusammenhang für die Erlaubnis, dass die Dinge so sein können, wie sie sind. Das heißt, in dir sind vermutlich zu viele Ideen, wie es sein sollte. Und die Fähigkeit ist nicht ausgeprägt, mit dem zu sein, wie es sich präsentiert oder wie es ist. Soweit die Ferndiagnose.
Gisela schreibt, bin gerne mit anderen in Kontakt. Stelle im Gespräch dann fest, dass Objekthaftigkeit von anderen ausgeht. Stelle dann fest, wieder kein wirklicher Kontakt.
Ja, der ist, wenn du das auf der Ebene natürlich versuchst, wo Objekthaftigkeit ist, also Menschen damit beschäftigt sind, ihre Freude durch Objekte zu beziehen, ist natürlich nicht wirklich möglich. Also der sogenannte Kontakt, der dann auch im wahrsten Sinne keiner ist, weil es da niemanden gibt, der mit jemandem in Kontakt geht, ist diese Ebene der Übereinstimmung. Und das ist dann auf der Ebene der Stille, wo es einfach still ist. Und sich damit zufrieden zu geben, ist schon eine Qualität, mit anderen sein zu können und mit seinem Bewusstsein da verankert zu sein, wo Stille ist, ist essentiell, um mit anderen gut sein zu können. Und dann ist es nicht so aufdringlich oder nicht so störend, wenn die anderen Menschen da mehr objekthaft interessiert sind oder unterwegs sind. Und da musst du dann auch schauen, mit wem willst du wirklich deine Zeit verbringen. Und wenn das prinzipiell dir nicht dient, solltest du es nicht tun. Also dann die Empfehlung, suche dir Menschen, mit denen du in dieser Ebene zu Hause bist.
Sahid schreibt, macht es einen Unterschied, bei welchen Erwachten man zu den Satsangs geht?
Absolut, absolut macht das einen Unterschied, weil nicht jeder ist auf demselben Level und nicht jeder ist in Resonanz oder du nicht in Resonanz mit dem Feld von anderen. Insofern muss das passen und muss in dir dann nicht allzu viele Widerstände freisetzen oder auch ganz viele, sodass du sehen kannst, wo du irgendwo noch Defizite hast oder hinschauen müsstest. Aber am besten ist es natürlich, du gehst irgendwo hin und erkennst dich sofort. Das wäre das Allerbeste. Ja, es macht einen Unterschied. Aber du kannst sicher sein, wo auch immer du bist, das bist du deswegen, weil du in Resonanz dazu bist. Also dann könnten wir sagen, du kannst eigentlich nichts falsch machen, wo auch immer du bist. Holst du dir das ab, was in dir in Resonanz dann mit dem geht, was dort ist.
Christopher schreibt, kannst du etwas dazu sagen, wenn es dahin geht, dass da keiner ist? Das sorgt für wirre Gedanken. Mein Verstand sagt, Wie, da ist keiner.
Ja, daher ist es auch nicht sinnvoll, das mit dem Verstand nachvollziehen zu wollen, sondern für dich selber zu erforschen. Deswegen ist die essentielle Methode, die nicht wirklich eine Methode ist, sondern die innere Selbstbefragung, wer bin ich? Und dann zu schauen, was ist das Resultat? Was ist dann die Antwort? Und wenn du wirklich genau schaust, ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich, Stille. Das heißt, es ist absolut still. Und das ist etwas, wovon man denken kann, dass man dann nicht mehr existiert. Aber du bist dann als das, was nicht Person ist, sondern als das, was die Weisheit ist, die du bist. Und da entsteht keine Idee, dass da irgendwas fehlt oder etwas falsch ist. Also du solltest selber experimentieren und schauen, wie weit du da gehen kannst, ohne dass du in Angst verfällst. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Vorstellungen im Voraus zu haben, sondern am besten frei zu sein von jeder Idee, wie das auszusehen hat, und zu experimentieren. Und das kannst du auch in der Stille tun, indem du einfach da bist und schaust, was sich dir da präsentiert. Und wenn du nicht einsteigst auf das, was da passiert, dann kannst du sehen, dass in dir Gedanken auftauchen und du die nicht gedacht hast, weil in Meditation setzt man sich normalerweise ja, um seine Ruhe und seinen Frieden zu haben, eben auch vom Denken. Das wäre ja sonst ein Widerspruch. Also daran kannst du dann selber für dich sehen, inwieweit du überhaupt wirklich denkst, solange du es noch bezweifelst. In Wirklichkeit hast du ja, haben wir schon öfter gesagt, jetzt heute Abend nie gedacht. So, insofern, wenn ich dir jetzt sage, du brauchst keine Angst zu haben und das wird dir nicht helfen, sondern es ist wichtig, deine eigenen Erfahrungen zu machen. Und dann weißt du für dich, was stimmt und was nicht. Und wenn du denkst, dass du entscheidest, kannst du ja jederzeit sagen, okay, das ist mir jetzt zu viel hier, hier fühle ich mich nicht mehr wohl, jetzt höre ich damit auf, ich meditiere nicht oder öffne mich nicht der Qualität, die ich wirklich bin. Das ist ja ungefährlich. Aus deiner Position, wo du denkst, du kannst alles entscheiden, entscheide dann, okay, das lasse ich jetzt. Ja. Aber du wirst sehen, wenn du das ausprobierst und dich auch fragst, wer du bist oder in Stille sitzt, dass das eine sehr erholsame, zumindest sehr erholsame und freudvolle, stille Qualität ist, die dich nährt. Denn das ist während des Tages die Stille, die uns während des Tages nährt, und dieselbe Stille, die in der Nacht dafür sorgt, dass du dann am nächsten Morgen erholt aufwachst. In der Hoffnung hoffe ich natürlich für dich, dass du auch erholt aufwachst. Ich weiß es ja nicht, aber in der Regel erholen wir uns nachts von den Umtriebigkeiten der Persönlichkeit tagsüber. Und insofern ist das Stillsein in der Meditation und die Frage, wer bin ich, eine Hilfe, tagsüber losgelöst zu sein von dem, was passiert, und frisch zu sein, wach zu sein. Denn was ist Verwirklichung anderes als Aufwachen aus der Illusion, eine Person zu sein, die denkt, dass sie denkt? Ja, das ist das, worum es hier geht. Vielleicht hast du nicht damit gerechnet, dass es hier darum geht, aber darum geht's. Und da das, worum es jetzt hier geht, wovon wir gerade gesprochen haben, das ist, was wir sind, ist es absurd zu denken, du müsstest davor Angst haben, das zu sein, was du bist. Du solltest eher Angst haben, zu denken, dass du etwas bist, was du nicht bist. Und das ist auch, wenn man genau schaut, ein Erleben voller Angst. Zu denken, dass man jemand ist, der man nicht ist. Also eine Person zu sein, die denkt.
Niyaha schreibt, der Arzt möchte es aufschneiden, wenn es doch aber die Blockade ist.
Ja, schwer zu sagen. Dann versuche es erstmal mit anderen Mitteln. Ich habe ja ein paar genannt. Und das muss ich dir dann überlassen. Ich kann ja nichts Medizinisches dazu sagen. Das musst du für dich entscheiden.
Sahid schreibt, ich bin mit vielen Erwachten in Resonanz. Ist das auch okay? Zum Beispiel mit dir.
Ja, wie gesagt, das musst du schauen, was es in dir auslöst und nutze das, was in dir die Freiheit am ehesten sichtbar macht, also das, was in dir dazu führt, dass du still bist und dass die Zweifel mit der Zeit ausgeräumt werden, dann bist du da, wo auch immer du bist, gut aufgehoben. Das wird sich dann weisen, inwieweit du da zu Rande kommst, mit vielen zu sein oder eben nicht mit vielen. Es drängt sich uns ja ohnehin immer das auf, was wir dann ausdrücken müssen. Insofern musst du dir nicht allzu viele Gedanken machen, wenn dein Wunsch der ist, frei zu sein und du dem folgst. In was auch immer, wohin auch immer, ist das stimmig. Das ist die Resonanz, in der du dann bist und dahin wird dich das Universum transportieren oder hinschieben, sodass du dann dort auftauchst. Und ja, wir entscheiden ja alles, was sich durch uns ausdrückt, auch aufgrund der Empfindsamkeit in uns selbst. Also da, wo wir uns wohlfühlen, da gehen wir eben gerne wieder hin. Manchmal auch gerne dahin, wo wir uns nur gut fühlen und vermeiden dann die Konflikte, die in uns selber noch sind und die einschränkenden Aspekte, die noch nicht gesehen werden können, weil die Öffnung dafür in einem selbst noch nicht ist oder die Bereitschaft nicht ist. Und da muss man einfach schauen, aber wie gesagt, man kann da eigentlich nichts falsch machen.
Ja, Sahid bedankt sich und Christopher schreibt Stille.
Ja. Kann man eigentlich besser nicht zum Abschluss bringen. Stille ist nun mal eben das, ohne dazu noch jetzt etwas weiteres zu sagen.
Ja, ich wollte noch kurz was sagen, liebe Zuschauer an alle. Jeder darf spenden an Muni oder an Jetzt TV. Devasetu macht das bestimmt unten in den Infokasten rein.
Danke, Bela. Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank für Satsang und für die kostbaren Fragen und die Möglichkeit auch, die Erlaubnis sozusagen darauf antworten zu können. Und in der Regel haben wir ja ungefähr alle 2 Wochen Live-Chat, außer zwischendurch durch ein paar Ausnahmen bedingt oder Termine bedingt nicht. Aber in der Regel müssten wir uns dann jetzt eigentlich in 2 Wochen prinzipiell wiedersehen können. Ja, eine gute Zeit für alle. Vielen Dank für alles. Und wer Lust hat, am Wochenende nach Ronneburg zu kommen, da wohnen wir und geben da ja immer regelmäßig Satsang, ist gerne dort willkommen. In der Woche drauf sind wir in Berlin. Und am Ende des Monats, Anfang nächsten Monats in München. Habt eine gute Zeit, wo auch immer ihr seid und schön, wenn ihr da seid, wo wir dann auch sind. Aber was wissen wir schon? Danke für Satsang. Dankeschön. Danke, Bela, für die Hilfe und die Unterstützung.